treten auf eigene Gefahr, der Podcast. Haben wir einen Plan?
Nein.
Nein. Nein. Ja, doch. Doch, wir haben einen Plan. Und unser Plan...
Erzähl.
Moment, wer sind wir? Wer sind wir überhaupt? Also, ich bin Daisy.
Ich bin Roche.
Der beste Name für Deutsch. Ja, und wir reden über Sachen. Über Sachen, die wir so interessant finden. Und wir hoffen, dass andere Leute das auch spannend finden. Und heute reden wir über H.P. Lovecraft.
H.P. wer?
Ja, H.P. Lovecraft, der Dude mit dem Tentakelmonster.
Ach, das süße Monster, das da überall auftaucht.
Ja, genau das.
Ah, das ist
süße, cool. Flauschige Tentakelkätzchen.
Cool wie Cthulhu.
Ja, genau, Cthulhu. Oh.
Ach, der.
Wer liebt ihn nicht?
Erzähl mir was.
Ja, Cthulhu. Ich glaube, Cthulhu kennt jeder, weil in letzter Zeit schießen Cthulhu-Merchandise-Artikel. Ich habe ein T-Shirt und eine Leggings mit Cthulhu drauf. Das schießt in letzter Zeit so richtig aus dem Boden, weil H.P. Lovecraft jetzt lange genug tot ist, dass die Urheberrechte, die sind jetzt verpufft. Und jetzt darf jeder, der irgendwie Bock hat, anscheinend H.P. Lovecraft-Sachen rausbringen. Und da gibt's ja nicht nur Cthulhu. Cthulhu ist ja eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs.
Genau. Aber wie ist das so mit seinem Vermächtnis dann? Also es wird ja recht viel verniedlicht und so. Und eigentlich war ja seine Intention so der tiefsitzende, abgrundtiefe Horror, die Ängste. Also er litt ja selber nach eigener Aussage an einer Angststörung. Also man würde es heute so beschreiben, dazumals war das noch nicht so in aller Munde. Und ja, wie wäre das so im Vergleich zu heute? Käme er mit seiner Angststörung eher so in eine Klinik, in Behandlung und hätte er gar nicht die Möglichkeit gehabt, solche großartige Literatur zu entwickeln? Und ja, wäre er damit zufrieden, wenn er sieht, dass es da so lustige T-Shirts gäbe und also gibt sogar, oder Leggings oder Figürchen und so? Ist das in seinem Sinne? Was denkst du da?
Also ich glaube, mit der Angststörung könnte man ihm heute extrem gut helfen, weil man ja auch heute weiß, es gibt Angststörungen und es gibt psychische Krankheiten. Und ich glaube, damals, als er damit leben musste, da war das noch so, ja, sie gehören jetzt halt vielleicht in ein Irrenhaus, wenn sie damit zu einem Arzt gehen wollen. Und ich glaube, damit könnte man ihm heute schon helfen, aber viel problematischer heute wäre halt seine Einstellung gegenüber allem und jedem.
Ja,
so sein Menschenhass.
Das wird sehr oft diskutiert halt. Weil halt das, ja, das ist halt sehr spannend, wenn man so etwas liest über einen, der halt Menschen oder halt zu seiner Zeit halt noch Menschenrassen, dort hat man das so im Zeitgeist halt noch genannt, war das so. Und das sind halt so die reißerischen Themen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schon so, dass eigentlich zwei Themen mit ihm in Verbindung gebracht werden. Das ist schon wirklich der Cthulhu-Mythos. Und halt sein extremer Rassismus und Antisemitismus. Aber wir wollen ja eigentlich hier darüber auch reden, dass er andere Seiten hatten und wie er viele geprägt hat. Und wir wollen natürlich sein Charakter nicht relativieren durch heutige Erkenntnisse in der...
Ja, er war schon auch für den Zeitgeist damals war er schon auch extrem, sehr, teilweise.
Ja, sehr extrem.
Wobei vielleicht auch so viele seiner dunkleren Erzählungen und so und das ganze Cthulhu und Düstere und so, das wurde ja immer düsterer und immer bösartiger gegen Ende seines Lebens, wo er ja auch verarmt ist. Und ich glaube, das wird heute viel weniger dazu kommen, dass er überhaupt in so eine Situation reingeraten würde. Und es wäre irgendwie spannend, ihn jetzt mit einer Zeitmaschine so aus 1900 hierher zu holen und zu schauen, was passiert, was schreibt er und wie wird sich das Ganze entwickeln, wenn sein Leben nicht so den Bach runtergeht. Weil es war ja schon jetzt nicht so toll.
Ja, es war schon. Ja, natürlich. Ich glaube, so ein Leben, wie er hatte, vor allem in der Kindheit, wäre heute gar nicht mehr so möglich. Also ich meine, grenzwertig war ja schon, als eigentlich seine Mutter wollte ja ein Mädchen eigentlich und er hat die ersten Jahre sehr gelitten darunter, dass sie ihn immer als Mädchen verkleidet hat. Viele Kinderfotos von ihm ist er ja wirklich, man lange Haare, Röckchen, Schüchen, so. Also er ist wirklich ein man sieht ein Mädchen, also man sieht da keine Sachen, wie wo ihn ausmachen würden als Knabe so. Aber er war absolut hochintelligent. Er konnte mit 3 Jahren schon lesen und mit 7 Jahren schrieb er die ersten Gedichte. Also er war seiner Zeit voll voraus. Und wenn man ihn so vielleicht anschaut, in der heutigen Zeit würde man vielleicht durch sein Verhalten und alles ihm vielleicht sogar ein bisschen eine leichte Asperger-Erkrankung vielleicht zumuten und sagen, ja.
Ja, sowas in die Richtung auf jeden Fall.
Könnte sein, die Medizin war damals ja noch sehr, sehr mit dem Elektroschock und Insulinschockbehandlungen und ja, es war alles so noch ein bisschen flauschig mit der Medizin und
ja, und halt auch eher Leute gleich wegsperren. Ich glaube, damals war die Hemmschwelle extrem hoch, sich überhaupt an irgendwen zu wenden, weil wenn die Person dann denkt, ach, schon wieder so ein Verrückter, dann bist du weg und zwar lebenslang. Und mit der Chance würde ich jetzt persönlich auch nicht zu einem Psychologen gehen. So, wenn ich damit rechnen müsste, dass mich dann jemand einsperrt in so ein Irrenhaus von damals, danke, nein.
Ja, genau. Weil ja, sein Vater ist ja gestorben, als er 3 Jahre alt war. Und ja, da gibt es ja verschiedene Thesen darüber. Also die eine ist ja eben, dass er verrückt wurde, sein Vater, und in einer Anstalt war. Und nach heutigen Erkenntnissen wird natürlich oft auch vermutet, dass es Syphilis war. Da weiß man ja, das war eine sehr verbreitete Krankheit dazumals. Und im letzten Stadium greift sie ja das Hirn. Und also man weiß ja von vielen Künstlern und auch Komponisten, Mozart, Beethoven und so weiter, dass die alle eventuell sich mit Syphilis angesteckt haben. Und das kann man heute schon recht gut nachvollziehen. Und ich glaube, viele, die wirklich so in Ehrenanstalten gestorben sind oder diesen Weg durchmachten, hat nicht unbedingt eine psychische Erkrankung vom Grund auf, sondern wirklich eine Folge.
Nichts Unbehandelbares, genau. Sondern was, wo man heute eigentlich gut helfen könnte.
Ja, wirklich. Und halt der Tod des Vaters, da ist sicher einiges passiert, weil die Mutter ihn recht behütet hat. Aber ich glaube, da weißt du mehr, da hast du was erzählt gehabt, so mit der Mutter.
Ja, und auch, also nachdem der Vater gestorben ist, ist er bei seinem Großvater und 2 Tanten gelandet mit der Mutter. Und sein Großvater war zwar, das erinnert mich so ein bisschen an mich selbst, sein Großvater hat ihm ganz viele Geschichten, auch Horrorgeschichten vorgelesen, was die Mutter nicht so toll fand, hat ihm auch Sachen zu lesen gegeben und hat ihm eigentlich so seine Talente ziemlich, er hat ihm geholfen, die Talente zu fördern und da was draus zu machen. Aber seine Mutter und die Tanten waren halt mehr so, ja, oh nein, Horrorgeschichten, das ist nichts für so ein kleines Kind. Oh nein, oh, geh weg.
Also man hörte heute fast sagen, so ein bisschen Helikopter, Eltern, Umgebung.
Ja, schon so ein bisschen. So,
total beschützt und behütet ein bisschen. Und ja, er hat ja auch, soviel ich weiß, gar nie einen Schulabschluss gemacht. Ich glaube,
bin ich jetzt nicht sicher. Ich weiß, dass er psychische Probleme hatte. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auf den Tod vom Vater zurückzuführen. Mhm. Weil man kriegt mit 3 Jahren mehr mit, als man denkt. Und ich glaube, sowas macht schon was mit so einem Kind.
Ja, und vor allem, weil er schon lesen konnte, denke ich, dass da schon einiges funktioniert hat. Schon früher funktioniert hat als bei anderen normalen Jugendlichen, sage ich mal, die erst da später sich da gesellschaftskritisch und mit Lektüre und so auseinandersetzen. Und er war ja auch Autodidakt, also er hat sich sehr viel selber beigebracht, also auch Chemie, und hat ja selber Zeitschriften verfasst und wo er selber gedruckt hat, drucken ließ und abgeheftet hat und verteilt hat. Mit schon recht erwachsenen Themen, obwohl er sehr jung war. Und ich glaube, in der heutigen Zeit wäre es so ein bisschen nach dem Motto eben, er hat die Schule abgebrochen, weil er halt ohne Schule sich selber verwirklichen kann und das machen kann und will, wo er Talent hat. Aber er hat ja sein Talent, wurde ja eigentlich nicht gewürdigt. Er war ja zu seiner Lebzeit eigentlich nicht wirklich berühmt.
Ja, und es war halt auch eine Zeit, wo ein Schulabschluss schon irgendwie noch so als, so wenn du keinen Schulabschluss hattest, dann war das halt schon so, ja, okay, du hast die Schule abgebrochen. Ja, das ist jetzt scheiße. Warum hast du das gemacht? Und er hat es, glaube ich, auch bereut, weil mit einem Schulabschluss hätte er an der Universität gehen können oder hätte Lehrer, Professor, hätte irgendwas machen können, was halt nachher ein Fackel in irgendeinem Bilderrahmen an irgendeiner Wand ist, was aber dann effektiv extrem viel hilft, gerade wenn du irgendwie ein Buch veröffentlichen willst. Jetzt im Jahr 1910. Ich meine, heute ist es kein Ding. Heute kannst du ein Buch schreiben und das im Eigenverlag rausbringen. Das funktioniert recht gut. Ich kenne da ein paar Leute, die das gemacht haben. Ja, allein genau. Da hätte er heutzutage so viel mehr und bessere Möglichkeiten.
Ja, auf jeden Fall, aber eben, es ist halt Gegenüberstellung von damals und heute, wenn man sieht, hätte er heute überhaupt das Interesse oder wäre er durch den Schulbesuch, durch den Abschluss und so, sagen wir mal, gesellschaftlich so kaputt gemacht worden, dass eigentlich das, was in ihm entstanden ist, überhaupt gar nie aufgetaucht wäre.
Ja, vielleicht hätte man ihn mit 4 Jahren schon so gut therapieren können, dass er gar nie zu dem H.P. Lovecraft geworden wäre, der dann den Cthulhu-Mythos geschrieben hat.
Ja, und auch sein Durchhaltevermögen. Also heute würde man vielleicht sogar sagen, der Typ hatte ADS, weil irgendwie, er hat ja nur ein Buch geschrieben, wirklich nur ein Buch. Der Rest waren Kurzgeschichten, Essays.
Und das lag aber dran, er teilte die Meinung von, ich glaube, es war Edgar Allan Poe, dass eine Geschichte nur dann so richtig, richtig gut ist, wenn du sie in einer Sitzung durchlesen kannst. Und deshalb fand er Bücher an sich eigentlich gar nicht wirklich gut, weil wenn du 8 Stunden dich hinsetzen musst, um ein Buch durchzulesen und um die Geschichte am Stück durchzulesen, dann ist das zu lang. Das muss kurz sein, damit du es am Stück durchlesen kannst, locker, und erst dann ist es ein gutes Buch. Eine gute Geschichte.
Ja, das würde gut in die heutige Zeit passen, so die Fast-Food-Zeit, so schnell mal was durchlesen.
Ja, aber es ist auch was, das ich an seinen Büchern extrem mag. Also Büchern, an Sammlungen mit seinen Kurzgeschichten. Du kannst das Buch dabei haben und wenn du kurz 5 Minuten Zeit hast, kannst du eine Kurzgeschichte mit 5 Seiten lesen.
Jawohl.
Und sind halt, dafür, dass es so kurze sind, sind halt doch extrem gute, finde ich persönlich.
Ja, hatte er die Absicht mit seinen Geschichten, um anzuregen, weiterzudenken? Also ich habe das bei seinen Geschichten extrem, weil sie haben ja, eigentlich haben sie ja nie ein richtiger Anfang und ein Ende. Also sie beginnen nicht so punktuell und sie enden auch nicht punktuell, sondern man kann irgendwie sich in die Geschichte einfinden und wenn sie fertig ist, kann man eigentlich weitergehen und sich irgendwas weiter konstruieren oder er hat eigentlich schon gewisse rote Faden gesponnen, aber es hat immer extrem viel Freiraum gelassen, um abzuspringen auf dem Faden und in eine andere Richtung zu gehen. Und könnte das seine Absicht gewesen sein? Lieber kurz und knackig, aber noch Interpretationsfreiraum lassen dann.
Ich denke schon, weil das ist ja doch die Mehrheit seiner Geschichten, die sich so entwickelt. Also dass es halt nicht wirklich irgendwo einen Anfang hat von der Handlung und dass die Handlung auch nicht komplett abgeschlossen ist. Da ist immer noch extrem viel offen. Und das macht aber auch seine Art von Horror, von diesem kosmischen Horror, wie das später genannt wurde, das macht das irgendwie aus, dass du nicht genau weißt, was war jetzt das Monster, wo kam es her, wie sieht es aus, wie heißt es, was ist es zum Frühstück. Dieses Nichtwissen macht die Geschichten viel mystischer und auch gruseliger, als wenn du alles genau wüsstest.
Weil er einfach in unsere tiefen Abgründe eigentlich reinfasst.
Ja, du kannst dir die Löcher in der Geschichte quasi, füllst du dir dann mit dem Zeug, das du selber gruselig findest und vor dem du selber Angst hast, fühlst du das dann auf. Und deshalb spricht es, glaube ich, auch so viele Leute an. Weil es nicht darauf besteht, dass jetzt Figur X so aussehen muss, um gruselig zu sein, sondern weil es das halt genau offen lässt.
Ja, es fasziniert mich einfach eben, weil er ja Edgar Allan Poe hat er ja sich inspirieren lassen. Aber
er hat gesagt, das ist ein Seelenverwandter.
Ja, aber wenn man Edgar Allan Poe liest, das ist ja extrem. Der hat ja die Sachen bis auf runtergebrochen und beschrieben. Also beim Pendel des Todes oder der Rote Tod, House of Usher, wie das alles, der ganze Schmerz, diese Spannung und alles, wie das aufgebaut wurde und auch halt ein bisschen so das Detektivische, der Kriminalroman, den er hatte. Und irgendwie ist das spannend, dass eigentlich Lovecraft sich eher von dem inspirieren lassen hat, aber seine Geschichten trotzdem völlig anders aufgebaut hat. Also viel mehr Freiraum für den Leser eigentlich gelassen hat und Interpretation.
Ja, er wollte ihn ja auch nicht kopieren. Das wäre ja gemein, wenn du deinen Seelenverwandten einfach kopierst.
Ja, genau. Also es ist so, also Poe hat eigentlich die tiefen Abgründe beschrieben und Lovecraft hat uns eigentlich eine Anleitung gegeben, um vielleicht unsere eigenen Abgründe zu finden und zu interpretieren. Mhm. Also das ist schon sehr, und ich denke, wir könnten auch mal über Edgar Allan Poe reden und so. Und warum?
Oh ja, unbedingt.
Das wäre sicher ein super Thema mal, wo auch seine Geschichte ist eigentlich ähnlich, auch ein bisschen so dramatisch. Aber da können wir uns auch mal darüber dann wirklich cool unterhalten.
Unbedingt.
Ja. Ja, Lovecraft in der heutigen Zeit, das wäre sicher, er wäre sicher ein super, vielleicht sogar Regisseur, Drehbuchautor für Splatterfilme und so. Er könnte vielleicht mit der heutigen Technik sogar, könnte er seine abgrundtiefen Gedanken vielleicht sogar darstellen. Wer weiß, was dazu mal nicht so funktioniert hat.
Wobei, ich wüsste jetzt nicht, ob er das machen wollen würde. Ich glaube, er würde eher sowas in Richtung Blair Witch Project. Wo du halt weißt, da ist was, aber du siehst es nie. Mhm. Ich glaube, er wird extrem in die Richtung gehen, dass man das Zeug nicht sieht und halt einfach weiß, es ist da, aber man weiß nicht wo oder was oder wie es aussieht.
Mhm. Ja, das ist ein cooler Gedanke. Wobei eben, es ist halt so, mit dem Lovecraft ist es wie mit dem allem, die Verfilmungen, die es gibt, sind halt... Ich denke mir, wenn man Lovecraft nicht kennt, sind sie cool, die Filme. Aber wenn man Lovecraft gelesen hat, hat man so eine eigene Fantasie.
Aber das ist extrem oft so weit. Das ist, glaube ich, das Schicksal von Buchverfilmungen.
Ja,
dass
aber bei ihm
einfach
extrem.
Nicht so toll sind wie die eigene Fantasie, wenn man das Buch liest.
Genau. Aber bei ihm extrem. Also bei ihm kann man fast nicht. Da ist wahrscheinlich jeder Mensch, der vor einem Film sitzt oder das Buch liest, ist ganz etwas anderes dann im Hinterkopf bei jedem. Extrem. Mhm. Weil er halt die Ängste anspricht, so nach dem Motto, hier kannst du Angst haben, aber ich sage dir nicht welche, sondern da kannst du jetzt selber schauen und auswählen. Und nimm einfach die Schlimmste.
Nimm einfach die Schlimmste. Also setz dich in die Ecke und heul.
Wenn du den Briefkasten öffnest und es liegt die Steuererklärung drin, so nach dem Motto, greif rein.
Ja, ja, Steuererklärung.
Bekomm, was du verdienst. Ja, es ist schon, und er war halt schon extremer Sonderling und ein extremer Einzelgänger, wobei man nicht genau weiß, ob es so gewollt war von ihm oder ob er eigentlich in diese Rolle reingedrückt wurde durch die Mutter, die ihn so extrem behütet hat.
Also er hatte ja sehr viele Brieffreundschaften, könnte man das nennen. Er hat ja über 80.000 Briefe schätzungsweise geschrieben.
Und ja, aber das zeugt schon von dem Abstand in dem Fall. Ich denke mir, er hätte die Möglichkeit gehabt, irgendwie zu reisen, die Freunde zu besuchen, aber ich glaube, der Abstand war halt wirklich dann durch die Brieffreundschaften gewahrt. Ja. Und halt die Zeit, einen Brief zu lesen, zu sagen wir mal, vielleicht zu interpretieren, zu verstehen und dann auch eine fundierte Antwort darauf zu schreiben, weil sein Briefverkehr ist ja heute sehr geschätzt, weil eigentlich dieser Briefverkehr ja mehr aus seinem Leben und seinem literarischen Schaffen eröffnet als seine Geschichten und Bücher selber. Mhm. Und ich weiß es gar nicht, ob es, gibt es irgendwo eine Zugriffmöglichkeit, seine Briefe einzusehen? Das habe ich gar nie geschaut oder so. Das wäre mal interessant zu wissen, ob es da irgendwie eine Stiftung gibt oder so, die seine Briefe, so wie bei Einstein oder anderen Größen, wo das gesammelt wurde und dann irgendwie eingescannt und zur Verfügung gestellt wurde. Das wäre auch mal interessant rauszufinden und das zu analysieren.
Ich glaube, der Arkham House Verlag hat das rausgebracht. Ich glaube, ich habe da was gelesen. Die haben jetzt nicht alle 80.000 Briefe, das ist so ein bisschen viel, aber die haben halt so eine Auswahl so von Briefen und haben das rausgebracht, glaube ich. Müsste ich aber googeln, bin ich jetzt nicht 100% sicher. Aber ich glaube, das wurde veröffentlicht. Vor allem eben, der ist jetzt lange genug tot, dass seine Urheberrechte verflogen sind. Dann wird wohl auch jemand seine Briefe veröffentlichen. Because you gotta milk the cash cow.
Ja, genau. Wobei, es gibt ja keine Nachkommen mehr. Also das ist so. Also das hat aufgehört nach seinem Tod, ist eigentlich fertig, weil er hatte ja keine Geschwister. Und der Vater, der junge Tod des Vaters, hat dazu beigetragen, dass das Geschlecht ja so nicht mehr weitergeführt wurde. Von den Tanten selber weiß ich nicht, ob da noch irgendwas, ob die verheiratet waren und Nachwuchs.
Ja, wenn, dann nachkommen. Dann haben die andere Nachnamen.
Genau.
Das
weiß man heute doch wirklich. Ja, das wäre auch mal irgendwie. Und ja, also es ist, er hat einen großen Kreis an Brieffreunden, bekannte Namen und auch von Autoren bekannten. Er hatte lustigerweise Brieffreundschaft mit dem Autor von Conan der Barbar, Robert E. Howard. Und wie du mir ja heute auch erzählt hast, von Robert Bloch.
Ja.
Da kannst ja du was sagen.
Ja, Robert Bloch ist der Autor von Psycho, der von Alfred Hitchcock so toll verfilmt wurde. Also ich finde die Verfilmung toll. Jetzt als Film, unabhängig vom Buch. Ich mag den Film.
Oh, kalt.
Ja.
Einer der größten. Aber auch sehr umstrittener Charakter.
Es gibt ja
da auch vieles zu lesen und zu sehen. Und, ja, ich glaube einfach so, alle, vor allem in diesen letzten, also 100 Jahre und zurück, oder sagen wir 60, 70 Jahre und zurück, waren die Leute halt noch viel, viel kontroverser. Es war halt alles anders. Ich meine, Lovecraft ist ja rein von seiner persönlichen Einstellung zur Welt sehr kontrovers. Also er hat ja alles gehasst. Er hat eigentlich Menschen direkt gehasst. Er hat Religion gehasst. Er hat die Esoterik gehasst. Er hat die Menschen sehr eingeteilt in Rassen. Also er war auch ein großer Antisemit. Mhm. Und er hat eigentlich keinen Hehl daraus gemacht, dass er das ist.
Ja, er hat das auch in seinen Geschichten, kommt es regelmäßig durch.
Und man muss es natürlich wissen, wie er getickt hat. Und dann machen sich, also viele Geschichten machen dann irgendwie auch einen Sinn. Und ja, also ich muss jetzt da vielleicht auch ein bisschen so zynisch werden und sagen, zum Glück haben viele vielleicht noch nicht so ganz geschnallt, wie die Geschichten sich zu seinem Charakter korrelieren. Sonst wären wahrscheinlich viele Bücher heute aus dem Verkehr gezogen oder zensiert oder hätten so einen schwarzen Aufkleber auf dem Einband. So, Achtung, der Inhalt kann in
Lesen auf eigene Gefahr.
Ja, lesen auf eigene Gefahr. Nach dem Hören von Betreten auf eigene Gefahr. Weil man ja jetzt voller Fragen ist, wer war dieser Lovecraft, den müssen wir unbedingt lesen. Den haben wir noch nicht so wirklich gekannt und der Typ schien ja da richtig was, der hatte ja da wirklich eine böse Seite.
Der kann tatsächlich mehr als nur Cthulhu.
Ja, genau.
Weil das also, ist ja so, die meisten Leute, die was mit dem Namen anfangen können, die denken dann sofort an Cthulhu, was er aber erst so blöd gesagt kurz vor seinem Tod geschrieben hat.
Ja, es war in seiner zweiten Schaffenszeit, vor der Traumzeit. Und da können wir ja nachher auch noch was darüber ein bisschen quatschen. So
darüber verlieren.
So darüber verlieren. über halt sein, wo die Geschichten entstanden, in welcher Phase, in seinen Schlafphasen, in seinen Astralreisephasen und so weiter. Und dadurch wird er heute natürlich sehr auch in die esoterische Ecke gedrückt. Und das muss man natürlich vehement ablehnen, weil er hat die Esoterik genauso gehasst wie alle anderen. Und er war wirklich ein Atheist, wie es im Buch steht. Und das merkt man auch an den Geschichten. Die Geschichten, sie bestehen aus Menschen, ihren Ängsten und was passieren kann. Und es
sind ja auch immer irgendwelche Universitätsprofessoren und sehr gebildete Leute, die in seinen Geschichten so die Hauptrolle, so die verfolgt werden in den Geschichten.
Genau.
Und halt so extrem analytische und faktenbasierte Menschen.
Und die immer auf die Welt kommen.
Ja.
weil halt eben das Unerklärliche. Das Unerklärliche, das nicht mal unbedingt bewiesenermaßen in physischer, fester Form vor einem stehen muss, sondern was auch in einer extrem beängstigender Art, auch schizophren oder so, sich manifestieren kann. Man ist nie so wirklich sicher. Träume ich das? Oder erlebe ich das in einer Parallelwelt, in einer Reflexion von mir? Das ist immer ein bisschen offen. Darum ist er so extrem interpretierbar, was die Tiefen der Seele so betrifft. Und das Hauptbuch eigentlich ist ja Schatten über Innsmouth. Dort stellt er seine Menschenfeindlichkeit eigentlich extrem dar. Wie auch diese Fremden kommen. Also er hat nie eigentlich eine Völkergruppe direkt benannt. Er hat sie immer ausgelagert, sage ich mal, in Außerirdische, in Dämonen, in Tintenfische. Ich hoffe, er tötet mich nicht jetzt in einer Parallelwelt. Einfach so, er hat immer Platzhalter genommen. Und anhand von diesen Platzhaltern merkt man eben genau, wie sein Leben verlaufen ist. Also das kann man heute gut umsetzen.
Ja, er hat halt quasi, wie sagt man das, öffentlichkeitstauglich verpackt.
Genau.
Für damals.
Genau, es gab ja keine sozialen Medien. Heute wäre das der Tod für ihn. Der mentale Tod, der wäre absolut, hätte keine Chance gehabt. Er hätte eine Kurzgeschichte veröffentlicht und er wäre medial zerstört worden.
Ja.
Und mit den Brieffreunden, die er hatte, das ist, also es ist ganz witzig im Fall. Ich habe von Schwarzenegger seine Biografie gehört.
Okay.
Und die hieß ja auch, wie hieß da, gleich wie sein Film da vom Mars, da Total Recall. Und ist ja absolut fantastisch, dieser Schwarzenegger, wer der alles getroffen hat und mit wem der alles etwas getan hat, das ist unwahrscheinlich. Ich wusste das nicht. Also der kennt jeden. Und egal, ob vom untersten Bodybuilder bis zum obersten Politiker, Präsidenten und so weiter. Und interessant ist, beim Conan, als sie den Conan verfilmt haben, hatten die ja Riesenprobleme. Und da wurde eben auch über Robert E. Howard gesprochen, der Brieffreund von Lovecraft. Und das war eine extrem auch rechte und antisemitische Ecke. Und die hatten extrem am Filmset und so. Der eine war so, hat Nazi-Sachen gesammelt und den Wohnwagen voll mit Sachen, so mit Hakenkreuzen und solchen Zeug aufgestellt. Und ich finde, das ist mir jetzt so richtig jetzt gerade im Gespräch eingefallen, dieser Zusammenhang. Und jetzt sieht man so Brieffreund und Antisemit und Menschenverachter und wie sich das die sozialen Medien heute hätten ihre Freude. Extrem.
Ja. Also. Wobei, ich frage mich jetzt gerade, seine Mutter hat ihn ja dann extrem bemuttert und beschützen wollen und so. Und ich frage mich, hat er sich die Brieffreunde jetzt ausgesucht aufgrund der, ich frage mich ja sowieso, wie ist er zu diesen ganzen Autoren als Brieffreunde gekommen? Hat er da einfach mal so, hallo, ich bin H.P. Lovecraft, ich will auch Bücher schreiben, schreibst du mir bitte zurück? So, wie kommt er überhaupt zu den ganzen Leuten? Und ich frage mich halt, hat er sich die ausgesucht, weil er dachte, ja, das ist jetzt meine Gesinnung und ich glaube, der hat eine ähnliche? Oder haben die Leute ihn quasi noch geformt, weil allzu viel Kontakt zur Außenwelt hatte er ja, glaube ich, nicht wirklich?
Nein, gar nicht. Ich glaube, die Aussage der Mutter war sowieso, dass alle böse sind. Also sie hat ja immer, und sie hat ja ihn auch extrem runtergemacht. Sie hat ja allen erzählt, dass er entstellt sei und geistig behindert und man müsse ihn drin, also im Haushalt behalten, er darf da nicht draußen so, wegen, heute würde man sagen, er würde gemobbt werden und ausgestoßen und so. Und eigentlich war das nur, dass sie ihn an sich binden konnte. Also es ist so eigentlich fast eine bisschen komische Sache, der Vater stirbt und sie hat eigentlich den Sohn.
Das hat die Mutter wahrscheinlich auch ziemlich mitgenommen, weil ich glaube,
ja,
damals,
auf jeden Fall, ja,
so als Frau mit Kind und dann stirbt dein Mann, da bist du komplett am Arsch. Und dann ist das Kind wenigstens zum Glück noch ein Junge. Das musst du dann bei dir behalten. Da musst du drauf aufpassen.
Ja, ja, so wie ein Platzhalter halt, oder so. Für den Vater einfach. Und sie hat ihn auch extrem verwöhnt. Er hat mal geschrieben, dass eigentlich wegen seiner unausgeglichenen Ernährung so, weil die Mutter ihn immer beschenkt hat und alles durchlassen hat mit dem Essen, so er konnte Süßigkeiten in sich reinstopfen, so viel er wollte. Und dann hat er ja noch die Krankheit, wo er allergisch war auf Kälte, aber das ist bis heute eigentlich sehr umstritten. Man sagt, diese Krankheit kommt eigentlich nur in der Tierwelt vor, dass man auf Kälte allergisch reagiert. Bei Menschen wurde das nie eigentlich irgendwo beschrieben, medizinisch. Und sie vermuten heute, dass dies auf einer Angststörung eigentlich sich beruht.
Okay.
Erzeugt durch seine Mutter, die ihn eigentlich immer so behütet hat und gesagt hat, alles ist böse und so, hat er das auch entwickelt und fast wie eine Ausrede ein bisschen, dass er drin bleiben kann und gar nicht raus muss, vor allem auch wegen der Kälte dann und so weiter. Das ist sehr, sehr ungeklärt heute und klar, es gibt eigentlich auch die medizinischen Beschreibungen, natürlich um die Jahrhundertwende, waren damals natürlich sehr, sehr schlecht und nicht wirklich fundiert. Und es gibt auch sehr wenige Beweise, dass da Ärzte irgendwelche Diagnosen gestellt hätten oder so. Also er war schon eigentlich ein Opfer seiner Mutter, blöd gesagt jetzt.
Ja, das klingt schon so. Aber halt auch nicht, weil die Mutter böse war, sondern weil die Mutter halt auch wahrscheinlich den Tod von ihrem Mann nie richtig...
Ja.
Das war für sie halt auch der soziale Tod wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Weil auch als der Großvater dann gestorben ist, da ging es dann völlig bergab. Da sind sie total verarmt.
Ja, sie waren eigentlich die meiste Zeit ja arm. Und auch als er dann ja... Er hat ja geheiratet, Lovecraft, und das war eine jüdische Frau. Also da erkennt man ein bisschen, also was erkennt man darin? War das irgendwie zur Selbstheilung wegen seinem Antisemitismus oder wollte er das verdecken oder was war seine Intention?
Die waren ja auch nicht so richtig verheiratet. Ich glaube, die waren einfach verheiratet, damit er jetzt geheiratet hat.
Musste er in der Gesellschaft irgendwie so ein Zertifikat fast, sagen wir mal, bringen, so, der ist verheiratet?
Ja, so quasi, you're a successful adult, mhm. You married someone, congrats.
Ja, oder das nicht irgendwie sogar irgendwie aufkommen könnte, dass er homosexuell sei oder so, oder irgendwie sein ein Schutz irgendwie, so ja, er ist jetzt in der Gesellschaft irgendwie anerkannter und er ist verheiratet, obwohl ja seine Frau dann arbeiten musste, weil er ja kein Geld verdiente.
Ja, und sie zog auch wirklich weg, die wohnten in New York und sie ist dann nach Cleveland gezogen. Und kurz darauf ließen sie sich dann scheiden. Also das war, glaube ich, wirklich nicht.
Scheidung wurde nie vollzogen gerichtlich,
ja,
aber oder?
Sie wollten.
Oder war das vielleicht, weil sie doch nicht wirklich verheiratet waren? Vielleicht oder so. Ist eben auch
ich
so,
weiß es nicht.
So
ich glaube, undurchsichtig. Seine irgendwie. Frau war vorher schon mal verheiratet und ich bin jetzt nicht sicher, war sie geschieden oder ist ihr Mann auch gestorben? Vielleicht war das auch so ein Ort, die Arme. Die hat ja niemanden, ja, die heirate ich dann jetzt mal. Weil ich glaube wirklich, so soziale, ja. Nennt man das soziale Intelligenz. Nee, also, soziale Intelligenz ist nicht das, was ich meine, aber ich glaube, das war halt vielleicht auch einfach so, ja, ich habe keine Ahnung, wie so soziale Strukturen funktionieren. Die tut mir jetzt leid, die hat keinen Mann und ich könnte ja heiraten. Warum mache ich das jetzt nicht einfach? Kann man ja machen.
Also spannend ist ja noch, dass er eigentlich die Frau kurz nach dem Tod seiner Mutter kennengelernt hat. Stellt sich natürlich die Frage, hat er sich vielleicht einen Ersatz gesucht wegen der toten Mutter?
Stimmt.
Also das,
wobei er hatte ja immer noch die Tanten und die
mochten zwei die Tanten.
Frauen nicht. Ja, die Tanten.
Ja, genau, die Tanten, die berühmten, ja. Also ja, ich glaube, sein Großvater war froh. Sein Großvater war froh, dass er bei ihm wohnte eine Zeit lang, weil er ja mit den Tanten dort war, der Großvater, und der war wahrscheinlich auch ein bisschen...
Ja.
Ja, man kann sich's vorstellen, zu dieser Zeit können Frauen, glaube ich, noch recht...
Ich glaube, die sind dem Großvater wahrscheinlich auch auf der Tasche gelegen, weil sobald der Großvater gestorben war, ist die Familie verarmt, also hat ja wohl niemand sonst irgendwie Geld reingebracht. Also die haben wahrscheinlich auch beim Großvater beziehungsweise bei ihrem Vater gewohnt, weil die, denke ich mal, auch nicht verheiratet waren und keine Arbeit hatten.
Ja, es ist so wie in einem Film, so ein bisschen so viktorianisch.
Ja, schon.
Film. So die Frauen, die nicht verheiratet werden konnten, lebten dann da im Haus und als niemand mehr da war, wurde das Haus verkauft und die Familie zerstreute sich in die Weiten.
Gibt es eigentlich Biografieverfilmungen von ihm oder so?
Ich habe mal vor Jahren habe ich mal was gesehen, aber das war so eher fast so wie eine Nebengeschichte in einem anderen Film, wo Lovecraft aufgetaucht ist. Aber es war, glaube ich, auch nicht sehr, sehr fundiert von der Handlung.
Weil es klingt halt schon irgendwie jetzt so filmreif, so ja, der Vater stirbt, dann dreht die Mutter durch, dann muss er beim Großvater wohnen und dann stirbt der und dann geht's bachab.
Ich habe gedacht, es gibt ja da die Lovecraft-Gesellschaft, die haben da in Facebook auch eine Gruppe und die haben da lange geschrieben über ein oder zweiteilige Verfilmung, die es geben soll über das Leben von Lovecraft, mit richtigen Ausschweifungen auch, wo die Bücher von ihm oder die Kurzgeschichten auch so Nebenszenarien oder Nebenschauplätze bekommen sollten, wie eben der Ruf von Cthulhu, Fall Charles Dexter Ward und einfach diese, die Katzengeschichte da, mir fällt der Name nie ein, ich muss nachschauen, die berühmte Geschichte, wo sich die Katzen und den Menschen rächen, weil in dem Dorf ist es verboten, Katzen zu töten. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass es überhaupt irgendwo ein Dorf gibt, wo man Katzen töten darf. Also ja, die Geschichte heißt Die Katzen von Ulta. Und das sind halt alles so zwei, drei Seiten Kurzgeschichten, die kann man lesen, sich wundern und dann überlegen, wie würde ich sie beenden oder wie würde ich mich darin beenden.
Wie geht es jetzt wohl weiter, jetzt wo jemand gestorben ist?
Genau. Haben die Katzen gewonnen oder nicht? Auf jeden Fall.
Natürlich gewinnen die Katzen.
Ja, immer.
Da.
Die Katzen gewinnen immer, weil die Katzen suchen sich ja aus, wer überlebt.
Ja, und er war ja auch er war Katzenliebhaber.
Sowas also habe ich auch gehört, ja.
Die Katzen müssen gewinnen, weil er hat ein Essay geschrieben, warum Katzen besser sind als Hunde. Und ich fühle das total. Ich verstehe ihn da total, warum man sowas schreibt. Ich mag auch Hunde, aber ich verstehe ja total, warum Katzen besser sind.
Ist das so, dass Frauen eher Katzenmenschen sind und Männer eher Hundemenschen? Oder ist das ein Klischee?
Ich glaube, das kann man nicht generalisieren. Ich glaube, das ist ein Klischee.
Und er hat gegen das Klischee natürlich als Katzenmann dann.
Als Crazy Catman.
Ja, genau. Ja, es ist schon verrückt, dass er sich auch in die Reihe Autoren, also in diese Autorengesellschaft einreihen musste, die eigentlich das ganze Leben lang arm waren und erst den Ruhm posthum bekamen.
Dann nach dem Tod mal. Ja,
ja, weil wahrscheinlich waren die Geschichten dazumals ich sage jetzt mal ganz, ganz brutal, werfe ich das in den Raum, seine Geschichten waren zu intellektuell oder zu fantastisch. Ich glaube, der normale Mob oder Proletariat.
Ja, die waren einfach zu früh. Die hätten einfach 20, 30 Jahre später kommen müssen.
Ja, es war einfach so nichts für das Volk dort, oder? Das ist, wenn man sieht, auch es sind ja eigentlich alle Autoren sind ja immer zu früh. Sie waren zu früh dran mit ihrer Literatur. Spannend war eigentlich, dass es immer nur eigentlich die Science-Fiction-Autoren waren, die es reingezogen hat und zu früh dran waren. Und er eigentlich mit seiner Fantastik, die er geschrieben hat, er war eigentlich nicht gebunden an technische oder wissenschaftliche Aspekte. Eigentlich wäre er für alle eigentlich gut genug gewesen. Und trotzdem hat er es nicht geschafft, so irgendwie über die Zeitungen oder so ein Bekanntheitsgrad erzeugen, damit er einen Grund gehabt hätte, mehr Bücher zu schreiben zum Beispiel. Ich glaube, das hätte ihn schon getrieben dazu, wenn ein Verlag gekommen wäre und gesagt hätte, hey, da ist Geld, schreibe ein Buch.
Ja, ja, weil das wäre ja dann auch, ich meine, er hatte kein Geld. Ich gehe davon aus, dass er gerne Geld gehabt hätte, weil ich hab irgendwo gelesen, dass er sich nur noch von Dosenbohnen, glaube ich, ernährt hat und Kaffee mit viel zu viel Süßstoff. Ich glaube nicht, dass er das freiwillig gemacht hat. Ich glaube, wenn ihm jemand gesagt hätte, hey, schreib noch so ein Buch und wir zahlen dir eine Wohnung und wir geben dir Geld. Ich glaube, der hätte das sofort gemacht, einfach um nicht so ein miserables Leben führen zu müssen. Und vielleicht wäre er dann auch nicht an Darmkrebs gestorben, weil...
Ja, das war... Wie sagt man auch, die Angst kann auch im Darm sich auswirken. Und vielleicht hat er all die Ängste, die er in sich hineingefressen hat und mit denen er lebte, vielleicht hat das wirklich seinen Darmkrebs sogar ausgelöst. Also in Verbindung mit schlechtem Essen. Wäre schon, und er hat es ja ignoriert, weil er ja dachte, es wäre wegen dem schlechten Essen, dass er Probleme hat mit der Verdauung und so weiter. Also da hat er sich selber halt...
Also es ist ja auch verständlich. Also wenn ich mich nur von Dosenbohnen und Kaffee und noch irgendwas war auf der Liste, das waren drei Sachen und halt drei Sachen, von denen man jetzt nicht unbedingt leben sollte. Da würde ich auch denken, ja, logisch habe ich jetzt Darmprobleme. Und man will ja auch nicht unbedingt jetzt gleich dran denken, oh, jetzt habe ich einmal Blähungen, es ist bestimmt Darmkrebs. Ich glaube, da...
Ja, in der heutigen Zeit ist das eher... So, dann gehst du das googeln und dann hast du sowieso immer Krebs.
Super AIDS-Krebs, ja.
Das ist ja eigentlich das Paradoxon, oder? Egal, was du hast, es ist immer Krebs. Das ist Google. Ja. Und ich glaube, zu dieser Zeit war es einfach so, egal, was du hast, es ist bestimmt nichts Schlimmes.
Ja, du hast einfach zu wenig Sonne, zu wenig, was weiß ich, geh mal mehr raus, geh ein bisschen spazieren. Geh in die Schweiz, fahr in die Berge oder nach Kreta, atme ein bisschen frische Luft ein.
Ja, das mit dem Rausgehen bin ich jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe mal was gelesen, dass eigentlich Lovecraft am Schluss viel draußen war. Also, dass er nicht mehr so nur drin saß im Haus und sich versteckte, so wie in seiner Kindheit, als dass er relativ ein erzwungenermaßen Zustand gewesen ist, wegen seiner Mutter. Aber ich weiß gar nicht, ich habe das in irgendeiner Abhandlung mal, ist da irgendwas, wo er auch so die Nächte beschrieben hat und seine Spaziergänge. Ich hoffe, ich verwechsle da jetzt nichts, aber es ist so im Hinterkopf irgendwie, und dass auch viele Dinge entstanden sind während diesen, sagen wir, kleinen Ausflügen, vielleicht um einen Block oder um das Haus herum, wo er das so entwickelt hat, die ganzen Sachen. Vor allem der zweite Abschnitt halt mit dem Cthulhu-Mythos und den großen Alten.
Ja, und auch die Beschreibungen von zum Beispiel bei die Musik des Erich Zahn, da beschreibt er ja auch dieses Dorf oder diese Stadt, diesen Stadtteil. Ich könnte mir mega gut vorstellen, dass er sich das irgendwie so bei einem Abendspaziergang durch sein Viertel irgendwie zusammengesponnen hat, so, und oh, und da hat es noch ein schönes Haus und das beschreibe ich jetzt noch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und halt auch mit seiner, er hatte ja eigentlich so ein Talent zum beim Schlafen, also er hat das luzide Träumen scheinbar beherrscht. Und das hat er natürlich, das in seiner Zeit wurde das natürlich auch nicht beschrieben. Also man kannte weder das luzide Träumen noch Astralreisen. Das war natürlich dort, die Esoterik war zu seiner Zeit eigentlich noch nicht so etabliert. Das kam dann später, aber auch von Menschen dann gegründet, die eigentlich von ihm inspiriert wurden. Das ist ja noch spannend, ja, dass er etwas erschaffen hat, das er eigentlich gehasst hat. Ja, genau. Und er hatte ja auch diese Schlaf, wie hieß das, Schlafparalyse.
Ja.
Die Schlafparalyse, und in diesen Zuständen hat er ja geschrieben, dass ihm da vieles sehr offenbart wurde eigentlich, und er nie wusste, ob jetzt das eigentlich echt ist, eine Spiegelung seines Unterbewusstseins. Und er hat da gewisse Techniken ja entwickelt, um zu reisen. Und auch diese Beschreibungen in seiner Literatur, die er teilweise macht, sind daraus entstanden.
Eine Erfahrung quasi, ja.
Ja, dein Ton ist ein bisschen komisch.
Nein, hello.
Jetzt ist wieder gut. Du wurdest von Cthulhu eingewickelt.
Tentakel.
Ja, und halt, ich meine, Stephen King sagt ja auch, viele Bücher basieren eigentlich auf Träume, Tagträume, Nachtträume, Albträume, wo er verarbeitet und aufschreibt. Er sagt, Schreiben sei für ihn gar nicht schwierig. Das kommt aus ihm heraus. Und ich denke, bei Lovecraft war es dasselbe. Er müsste sich nicht zwingen zu schreiben und zwingen, jetzt etwas zu erfinden, sondern er hat einfach so wahrscheinlich sein Traumtagebuch runtergeschrieben. Ja. Und ja, das ist einfach so der Horror und die Albträume und alles, was er erlebt hat, hat er ja selber gesagt, dass der Lovecraft, dass er vieles aufrufen kann, also wirklich manifestieren kann.
Gerade auch Albträume sind ja oft auch so, dass man nicht, also ich kenne viele Leute, die haben, ich habe jetzt selten Albträume, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich welche hatte, aber ich kenne viele Leute, die sagen, dass sie, wenn sie Albträume haben, sie wissen dann, sie wachen auf und wissen, dass sie jetzt was Schlimmes geträumt haben, weil sie haben immer noch dieses Angstgefühl und sind meistens auch noch irgendwie so, oh mein Gott, was war das jetzt? Aber sie wissen auch nicht, was es genau war, halt so wie in vielen Lovecraft-Geschichten, dass man eben genau nicht weiß, was jetzt der Horror ist.
Ja, genau. Weil es ist ja eigentlich auch schwer, aus einem eigenen Albtraum die Gefühle zu beschreiben. Dass du kannst das nicht übertragen. Andere würden über deinen Albtraum vielleicht lachen. Und für dich selber ist es der blanke Horror, weil halt das ganze Gefühl und alles oder irgendeine eine Verbindung zu einem Erlebnis oder so dich daran erinnert. Und darum ist es eigentlich extrem genial bei Lovecraft, dass er eigentlich jeden Mensch einfängt mit seinen Geschichten. Also er kann es einerseits basiert auf seinen Ängsten, seinen, sagen wir, Erfahrungen, aber er konnte sie so schauerlich beschreiben, dass ich mich manchmal frage, gibt es das berühmte universelle Bewusstsein, so in der Esoterik, die Akasha-Chronik, gibt es das, dass Leute etwas beschreiben können, das uns genau auch trifft? Dass man sagt, es muss einen Ursprung geben. Und da möchte ich nur ganz schnell ein Zitat lesen von Lovecraft. Das sagt so vieles aus. Und das geht so. Es hat wahrscheinlich nie eine Zeit gegeben, in der nicht irgendwelche Gruppen oder Kultgemeinschaften das Geheimwissen gehütet haben. Im Necronomicon finden sich Andeutungen über die Existenz eines derartigen Kultes unter den Menschen. Eine Gemeinschaft, die bisweilen einem Geiste, der durch die Jahrmillionen aus der Zeit der großen Rasse gekommen ist, Hilfe gewährt. Und das ist für mich eigentlich so ein Punkt, wo beschreibt, dass er auf uraltes Wissen, also das Cthulhu mit den großen Alten, auf etwas uraltes, eigentlich der Beginn beschreibt, und sagt, hey, das ist alles in uns drin. Die Ängste sind genau gleich, weil sie den gleichen Ursprung haben. Und das hat vielleicht auch sein Geist geprägt mit dem Hass auf alles, weil er für sich selber sagt, es gibt nur einen Ursprung und alles rundherum ist falsch.
Weiß, dass ich
und
mal
wenn wir ihn lesen,
gelesen habe, dass es Theorien gibt, dass traumatische sich in die DNA quasi reinhacken und dass du quasi, wenn du was Schlimmes erlebt hast, das kannst du tatsächlich anscheinend vererben.
Und dann steht Gruppe für Spinnen, die Angst vor kreischenden Menschen haben.
Also so. Wenn ich eine Spinne wäre, hätte ich auch Angst vor einem kreischenden, riesengroßen Mensch, der nur halb so viele Beine hat wie ich.
Genau, aber mich platt walzen kann ohne Probleme.
Ja, das ist viel rationaler, als dass wir Angst vor der kleinen Spinne haben.
Ja, das mit der DNA, das habe ich auch schon gehört, dass das wirklich so auch, das hat man ja auch so in der, eben wenn man luzides Träumen hat oder Reinkarnationslehre und so weiter und so fort und die ganze Esoterik da wegbeamt, kann man
ja,
das
oder auch
wirklich.
Schlafparalyse. Genau. Mega viele Leute, die Schlafparalyse erleben, sehen sehr ähnliche Sachen.
Das habe ich auch schon gehört, das ist auch beeindruckend, dass es gibt ja diese Droge da, DMT.
Und keine Ahnung.
Das ist das Spannende an dieser Droge ist, dass egal welche Menschen die nehmen, aus welcher Schicht, aus welchem Land, welches Geschlecht, völlig wurscht, alle haben die gleichen Visionen während dem Drogenflash. Und das wurde also wissenschaftlich wurde das getestet unter Aufsicht, das kann man lesen. Und das ist absolut abartig, dass alle die Leute im Flash erlebt haben, wie sie im Weltall sind und mit anderer Kultur, mit außerirdischen Kulturen irgendwas an Raumschiffen und so gebaut haben und repariert haben und sich auch in einer Sprache, die sie nicht verstanden, unterhalten haben. Und das ist sehr eindrücklich, wenn man so bei Lovecraft so ein bisschen auch schaut. Mit seinen Geschichten, eben auch mit Weltraum und aus den Tiefen und wie das entsteht und mit diesen Sprachen, die wir nicht verstehen können, wo fast unmöglich sind für uns auszusprechen. Jeder, der die Zitate von Lovecraft kennt, mit Cthulhu, der weiß, ja. Wie dass man nachher den Knoten aus der Zunge machen muss. Und das ist irgendwie wieder auch so ein interessanter Vergleich, wo man wieder bei Lovecraft sich einfach fragen muss, meine Güte, wo war der? Wie konnte der so abdriften? Weil man liest nirgendwo was von Drogen oder bewusstseinserweiterten Stoffen oder so. Nicht wie bei anderen Schriftstellern oder so, wo da mit ihrer grünen Fee und Laudanum und sich mit allem Wüsten weggebeamt haben, das nur ging. Nein, bei ihm wird das nie, entweder er hat es so versteckt gemacht, dass es nie auffiel, oder er hatte wirklich halt diesen Kanal offen, um da durchzureißen und sich abzugreifen, was so rumlag an Ängsten und Erfahrungen.
Ja, und ich glaube, Cthulhu und die ganz unaussprechlichen Namen, das ist ganz ein gutes Stichwort, weil ich glaube, darüber können wir nächstes Mal reden, weil wir reden jetzt doch schon wieder über eine Stunde.
Ja, das wollte ich schon fragen. Zeittechnisch so, wir trifften
ja, es wird langsam. Aber ich glaube, Cthulhu ist für nächstes Mal ganz ein passendes Thema, weil auf Cthulhu ja auch von Lovecraft ist. Genau. Das ist so eine schöne Erweiterung. Ja, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Reden.
Ja, danke für die vielen tollen Fragen und Antworten. Ich hoffe auch, dass alle, die das hören, sich erfreut haben an unsere Ausführungen und gespannt sind auf das Thema von Daisy, Cthulhu.
Cthulhu.
Wo sie uns ganz viel dann erzählen wird und ich besonders viele doofe Fragen stellen werde.
Das ist in Ordnung.
Alles klar, dann bedanke ich mich auch, wünsche euch allen eine gute Zeit, freut euch auf das nächste Mal. Und die letzten Worte, wie immer, sind der Frau geschuldet, also Daisy.
Ademessi.